Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geschichten aus der Kluft. Folge 3, Staffel 3 mit meiner Wenigkeit Bart und Maximilian Schmidt. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Ich gebe euch einen kurzen Abriss, was Max so macht, außer mit mir Among Us spielen. Das ist schon eine Weile her, aber dadurch haben wir uns kennengelernt. Du bist bei Riot unterwegs und arbeitest super viel hinter den Kulissen. Bist auch derjenige, der jetzt vor kurzem einmal für alle Leute mitteilen durfte, wie krass eigentlich der LEC-Split war. Und bist auch sonst, ne, LEC so ein bisschen dein Baby natürlich, ne, auch gerade was so den europäischen Broadcast, den europäischen Raum geht, deckst du super viel ab. Und jetzt bist du hier. Und wir quatschen so ein bisschen über das, was du machst, wo es hingeht und einfach, ne, wie bei allen anderen auch. Wir haben einfach einen guten Talk. Aber erstmal, wie geht's dir?
Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Vielen, vielen Dank. Ich bin zu Riot gekommen in 2016, ursprünglich. Als ich diesen Schritt dann gegangen bin, war mein ursprünglicher Aufgabenbereich damals noch die Challenger Series, als es diese noch gab.
Ich erinnere mich, ja.
Und dann das Aufsetzen unseres Ökosystems darunter, also diese ganzen europäischen Regionalligen, die wir dann implementiert haben. Dann natürlich den CSQ damals, den Challenger Series Qualifier und Promotion Relegation in die LEC. Und dann Stück für Stück hat sich das natürlich ganz natürlich erweitert, der Aufgabenbereich. Und dann kam es dann irgendwann 2018 dazu, dass wir uns eben überlegt haben, okay, wie geht es mit damals der EU-LCS weiter?
Richtig.
Und dann kam es eben zu dem Rebranding, zu dem Neuaufsetzen der LEC.
Mhm.
Und dann natürlich dementsprechend auch komplett neue Strukturierung des ganzen Ökosystems. Da wurden dann EMEA Masters, damals noch European Masters, eingeführt.
Mhm.
Und da hat sich dann mein Titel hat sich dann geändert. Ich war dann der LEC Commissioner, der inzwischen...
Der Commissioner, was ein sehr cooler Titel ist.
Sehr cooler Titel. Ich war sehr happy, als ich das auf mein Resümee schreiben durfte.
Mhm.
Der Titel hat inzwischen Artem inne. Artem ist Teil meines Teams, das heißt, er kümmert sich um alles, was in der LEC stattfindet. Und ich habe jetzt inzwischen die Gesamtverantwortung für das ganze Ökosystem. Mein offizieller Jobtitel ist Director of Esports in EMEA. Bin also im Endeffekt verantwortlich für Europa, den Mittleren Osten und Afrika und alles, was mit League of Legends Esports zu tun hat in dieser Region. Also die LEC, EMEA Masters, unsere gesamten IRLs und alles, was damit zusammenhängt.
Was extrem viel ist.
Es ist ein extrem großes Ökosystem.
Ja, gerade wenn ihr die letzten Folgen in den letzten Staffeln auch gehört habt, wir haben ja so viel über Esport geredet und so viele Aspekte gehabt, so viele Ligen gehabt und du deckst das halt alles ab. Wie ist das, wenn man so viele Regionen auch gleichzeitig, die ja unterschiedlich funktionieren, ne, abdecken muss oder im Auge haben muss?
Es ist gleichzeitig eine der größten Herausforderungen des Jobs, würde ich sagen, aber auch eine der Sachen, die unsere Region so unglaublich einzigartig macht. Also diese Region EMEA, Europa, Mittlerer Osten, Afrika, die deckt über 100 Länder ab. Das ist mehr als die Hälfte der Welt, wenn man nur nach Anzahl geht natürlich. Mhm. Und das heißt unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Sprachen und so weiter und so fort. Ganz offen gestanden, das kann man aus Berlin nicht einfach so abdecken. Das ist unmöglich. Das heißt, wir sind unglaublich dankbar, dass wir Partner haben in den ganzen Regionen. Du kennst die ganzen IRL-Partner, die wir haben in der Dachregion, in Frankreich, in Spanien, im Mittleren Osten, in der Türkei und so weiter und so weiter. Ohne die wäre das nicht möglich, weil du brauchst eine lokale Präsenz, du brauchst Menschen, die wirklich die Kultur verstehen in den gewissen Rahmenbedingungen, die dann eben vor Ort sind. Und wir haben ein relativ kleines Team in Berlin und kümmern uns natürlich neben dem ganzen IRL und IM-Ökosystem auch natürlich um die LEC. Und die braucht natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit. Ergo ist es ohne Partner eigentlich nicht möglich.
Ich glaube auch so ist es sehr viel. Immer wenn wir irgendwie über E-Sport geredet haben, hat man, glaube ich, gemerkt, wie vieles zu tun gibt, wie viel sich entwickelt. Du hast ja auch gesagt, du bist seit 8 Jahren jetzt praktisch dabei. Was eine lange Zeit. Also in E-Sport ist das ein Jahrhundert. und da hat sich ja viel getan. Die EU-LCS ist zur LEC geworden. Yep. Du hast die ganzen regionalen Ligen gegründet. Die Challenger Series ist praktisch eingestampft worden oder hat sich so ein bisschen geändert. Richtig, genau. Und nicht nur das, sondern innerhalb von all diesen Projekten hat sich ja auch super viel geändert. Die LEC heute ist ja nicht mehr die gleiche, die wir früher hatten. Ne?
Definitiv.
Was genau macht ihr denn im Überblick auf diese oder in Hinsicht auf all diese Ligen? Also kümmert ihr euch um das Turniersystem, um die Regelung, wie das mit den Teams funktioniert? Wir haben jetzt zum Beispiel in den letzten Folgen auch ein bisschen über vieles Draft geredet. Sind das alles so Sachen, die ihr irgendwie versucht hinzukriegen und zu tweaken, dass es auch wirklich genau passt für alle Ligen?
Ich glaube, die kurze Antwort wäre all of the above.
Ja.
Also es gehört wirklich alles zu dem Aufgabenbereich.
Okay.
Es ist nun wirklich so, dass wir eben ein Team haben und das Team in Berlin das bin natürlich nicht nur ich, das ist nicht nur mein eigenes Team, das ist auch die Produktteams, wie wir es nennen, für die verschiedenen Produkte, die wir haben. Das heißt, es gibt ein Team speziell für die LEC, da sind dann Leute drin aus dem Competitive Team, die kümmern sich um Regularien, um Regelverstöße, um, hey, von den 17.000 verschiedenen Varianten, wie man Fearless Draft machen kann, welches ist die eine Variante, die man eventuell in Erwägung ziehen sollte? es gibt natürlich das Broadcast-Team, was man zum Teil dann natürlich auch on-air sieht, jede Woche von der LEC. Das Team dahinter, die Produktion, alles, was man generell in einer Firma braucht, von Support von Finance oder dem Legal-Team, also alles, was natürlich mit Recht und so weiter zu tun hat. Wir brauchen Verträge mit unseren verschiedenen Partnern, die wir haben. Wir haben ein Team, was sich natürlich dann auch um das Menschliche kümmert, ein Talent-Team, also was halt dafür verantwortlich ist, dass halt eben innerhalb des Offices alles passt. Workplace Experience und so weiter und so fort. Die Liste geht durch die Bank weg. Und für uns ist es im Endeffekt wichtig, dass wir E-Sports kreieren als Teil der Game Experience, wie wir es nennen. Also wir wollen im Prinzip die Erfahrung, die man mit League of Legends machen kann, wenn man ein Fan ist in unserer Region, erweitern. Wir möchten die Möglichkeit geben, noch mehr Bezugspunkte zu haben zu dem Spiel, das Spiel anders wahrzunehmen oder halt eventuell einfach noch mehr Zeit mit dem Spiel zu verbringen, wenn man das dann eben möchte. Das ist die ganze Mission, die wir verfolgen. Und dahinter steht natürlich auch einfach, dass wir wollen, dass das Spiel kompetitiv darstellen. League of Legends ist ja inhärent ein sehr competitive game.
Also
jeder, der mal Solo-Queue gespielt hat, weiß, wie viel Leidenschaft da drin steckt und wie heiß es hergeht und wie sehr der Wettkampf quasi im Vordergrund steht. Und im Endeffekt, das ganze E-Sports-Ökosystem ist darauf aufgebaut, wir wollen den Besten der Besten die Möglichkeit geben, das zu zeigen und dann natürlich auch mal festzustellen, wer ist denn das beste Team in der Dachregion? Wer ist das beste Team in unserem IRL-Ökosystem? Wer ist das beste Team in unserer Region und wer ist natürlich dann am Ende auch das beste Team der Welt?
Ja, und das sieht man bei den Worlds. Und dann lässt man die Leute noch gegeneinander antreten. Ne? Dann gibt es noch sowas wie, was wir immer im Winter hatten, All-Stars und so, ne? Wo man natürlich auch nochmal eine andere Seite vom Kompetitiven versucht zu zeigen und so. Es ist super viel, aber ich fühle dieses, man will Leuten noch mehr die Chance geben, mehr Teil von dieser Community zu sein oder noch mehr Aspekte von dem Game praktisch mitnehmen zu können.
Richtig.
Weil League ist ja so viel. Es ist Cosplay, es ist Arcane zum Beispiel, ne? Aber es ist auch E-Sport und man versucht die Dinge auch alle miteinander zu verknüpfen.
Ja.
Und ich glaube, genau deswegen ist es auch wichtig, Leute wie euch zu haben, die dann versuchen, über alles so ein bisschen einen Blick zu haben ne? Und das hinzukriegen, dass man die Dinge miteinander kombinieren kann. Ich glaube, die Aufgabe ist sehr schwer, weil man natürlich auch immer alle Leute happy machen will, right? Es ist ja so, dass man, wenn man, sagen wir mal, auf Solo-Queue guckt, dann ist die Schwierigkeit, man will, dass die Champions alle irgendwo spielbar sind, man will, dass die Leute auf ihrer Rolle sich wohlfühlen, dass die Sachen irgendwo gebalanced sind, ist natürlich immer schwer hinzukriegen. Ja. Aber genauso ist es ja auch im kompetitiven E-Sport. Man will, dass die Teams alle irgendwo interessant sind, man will, dass das Format interessant ist und der Broadcast dazu. Und ich kenne die Broadcast-Seite, die On-Air-Seite, ne, vor der Kamera. Und wie man versucht, für die Leute unterhaltsam zu sein und sie glücklich zu machen. Aber du bist ja jemand, der noch viele Steps weiter vorne ist und überhaupt erst mit dem Konzept, sage ich mal, dabei ist zu entscheiden, okay, wie schaffen wir denn einen Broadcast, wo wir all diese Dinge kombinieren, die Kulturen und die Aspekte von League und uns zeigen können. Ich glaube, das ist auch nochmal eine schwere Aufgabe, aber ich finde, die habt ihr mit der LEC wunderbar umgesetzt. Also,
Vielen Dank.
Es ist ja immer so ein Ding, das auch gesagt wird, ja, LEC war früher mal besser oder ist heute besser. Ich habe mit Dracos geredet und er hat auch so ein bisschen drüber geredet, wie man versucht hat, so den eigenen Weg zu finden, Content zu machen.
Ja.
Und das muss man ja auch mit euch zusammen. Das ist ja immer eine Sache, die zusammen funktioniert. Und du hast jetzt einen Tweet gemacht vor einer Weile, wo du gesagt hast, dass es eigentlich, was Watchtime angeht, das erfolgreichste Jahr der LEC.
Ja.
Was ich richtig krass fand,
weil
in den letzten Jahren nochmal extrem viel passiert ist.
Ja.
Wie war das für euch so zu realisieren, oh, dieses Jahr ist noch krasser als die Jahre davor? Und was hat es deiner Meinung nach vielleicht auch ausgemacht?
Extrem und ehrlich gesagt auch ein bisschen surreal.
Ja.
Also wir haben jetzt nach unserem letzten Broadcast, als ich den Tweet aufgesetzt hatte, hatten wir 72 Millionen Stunden, die an LEC konsumiert wurden. Das sind, wenn man sich das dann umrechnet, das sind 3 Millionen Tage.
Ja.
Das sind mehr als 8.000 Jahre innerhalb dieser Saison.
Das ist so wild.
Und ich muss da einfach nur ganz ehrlich sagen, dieses Jahr war schwer, war schwierig. Mhm. Wir hatten Layoffs bei Riot am Anfang des Jahres. Das war eines der schwierigsten Jahre. Ich bin jetzt bei 8 Jahren bei Riot. Und ich kann wirklich nur den Hut abziehen vor dem Team, was hinter den Kulissen das alles möglich gemacht hat. Mhm. Und mich da nur extrem bedanken. Natürlich auch bei den ganzen Partnern, die wir haben in den ganzen Sprachen in den verschiedenen Ländern. Und natürlich letztlich auch, und da kommen wir dann gleich zu dem Punkt, wie ist es dann überhaupt dazu gekommen, von unseren ganzen Co-Stream-Partnern. Mhm. Wir haben unser Co-Stream-Programm gelauncht letztes Jahr mit einem Trial, mit verschiedenen Restriktionen und haben es dieses Jahr nochmal ein bisschen erweitert. Und das spricht natürlich einen großen Faktor. Also eBay broadcastet teilweise an 100.000 Zuschauer, wenn es peakt und es hat gerade ein spannendes MDK-Game war. Die Series gegen G2 war absolut verrückt. Kameto, wenn er DKC Games broadcastet, hat eine Audience. Cadrill hat angefangen jetzt zu broadcasten auf Englisch seit diesem Jahr. Definitiv auch ein Faktor. Und dann haben wir unseren, für die Dachregion natürlich besonders interessant, unseren Local Language Partner mit Tolkien.
Ja.
Und all diese Aspekte haben wir dieses Jahr geändert. Und dann kam natürlich KC auch noch als neues Team in die Liga. Sehr viel Hype um das Team. Bis dahin halt das beste Team, denke ich, relativ klar in dem ganzen Ökosystem darunter. Mit den meisten EM-Titeln, mit den meisten regionalen Titeln und so weiter und so fort. Und das ist natürlich auch Hype, den kann man nicht programmieren. Also wir können das Ökosystem schaffen und das ist unsere Aufgabe, dass wir das Ökosystem schaffen, dass diese Geschichten entstehen können.
Ja.
Aber ob sie denn dann geschehen und wann sie geschehen, das steht in den Sternen.
Und es hat dieses Mal aber geklappt, ne? Und das ist ja das, was so krass ist. Ich glaube auch, für euch ist es wahrscheinlich ein belohnendes Gefühl, wenn ihr eine Idee habt und ihr versucht, das umzusetzen und ihr realisiert, es hat funktioniert.
Definitiv, richtig? Definitiv. Zumal wir natürlich auch, wir denken bei, wenn wir um Ökosystemplanung reden, da geht es nicht um, okay, wie machen wir das nächste Jahr besser. Mhm. Das ist ein Aspekt.
Okay.
Aber es geht in erster Linie darum, wie sorgen wir dafür, dass wir das bestmögliche Ökosystem in 5 Jahren haben, in 10 Jahren. Und welche Schritte müssen wir heute machen oder nächstes Jahr machen, damit das möglich ist? Denn viele dieser Dinge, die brauchen Zeit.
Ja.
Man findet keinen Partner, der perfekt in eine Region passt von heute auf morgen.
Mhm.
Man kann nicht das komplette System umwerfen von einem Tag auf den anderen, denn ansonsten ist es instabil. Und dann, was vorhin erwähnt, es gibt so viele verschiedene Partner und so viele verschiedene Perspektiven von den Teams an sich, die natürlich ihre eigenen Businesses sind, zu den Spielern, die eigene Perspektiven haben, zu den Coaches, zu dem Ganzen dann nochmal ebenso auf der regionalen Ebene, in jeder einzelnen Liga, den Partnern in den jeweiligen Teams, den Partnern, die wir haben als Riot und dann natürlich ganz, ganz vorne die Fans. Aber auch die Fans haben halt unterschiedliche Perspektiven. Es gibt nicht den Fan. Es gibt die Fans, die Regionalligen gucken und alles konsumieren, was sie können. Es gibt den Fan, der halt nur ab und zu mal reinschaut. Mhm. Und wir müssen die Balance finden für all diese verschiedenen Perspektiven, weil wir natürlich am Ende das bestmögliche Ökosystem für alle kreieren wollen.
Und ich kann mir vorstellen, wie schwer und komplex das ist. Ne? Gerade weil du auch Regionalligen und so angesprochen hast. Du hast ja auch Leute, die sind Eintracht Spandau-Fans zum Beispiel, ne? Und die lieben Eintracht Spandau und die würden Eintracht Spandau gerne mal in der LEC sehen.
Ja.
Also wie kriegt man das hin, dass rein theoretisch die Möglichkeit besteht, dass man das hinkriegt?
Richtig,
ne? Oder KC ist ja auch ein gutes Beispiel, super lang auf regionaler Ebene, jetzt LEC.
Ja.
Und dadurch shiften aber auch wieder Dynamiken und Tolkien hat das tatsächlich so ein klein bisschen angeschnitten.
Mhm.
Du hast ja dann auf einmal sehr viele Fans, die aus der regionalen Liga kommen, die dann aber in diesem großen internationalen Broadcast dabei sind, was halt auch nochmal ganz andere Dynamiken bringt. Fürs Team auch auf einmal eine Herausforderung ist, weil das haben wir jetzt auch als Entwicklung gesehen, würde ich sagen. Manche Teams versuchen halt 4 oder 5 Spieler oder so viele wie möglich zumindest aus der Region zu bekommen.
Ja.
Was dann ja den Spielerpool einschränkt
und
dann nochmal andere Dynamiken bringt, wie die Teams draften, ne, wie man sich versucht einzustellen. Also es ist so viel, was im Hintergrund nochmal passiert, wo es wirklich, wirklich gut ist, dass wir dann jemanden haben, der ein Auge drauf hat. Ich glaube aber auch, dass so dieses langzeitmäßige Vorausplanen super wichtig ist, weil du hast gerade auch gesagt, du kannst nicht ein System sofort switchen. Und ich denke, das ist eine Sache, die super gefährlich wäre, wenn man jetzt ohne großartig zu überlegen einfach sagen würde, boah, neue Spielweise, ne? Wir Competitive 3 gegen 3 Modus, klingt super, machen wir jetzt einfach, ne?
Was ist mit den anderen 2 Spielern in dem Roster, die
richtig.
Dann eventuell keinen Job mehr haben?
Zum Beispiel. Aber auch was bringt das fürs Entertainment? Wie lange laufen die Games und so? Ja. Wie muss man denn den Broadcast auf einmal ändern? Also, es ist natürlich nur ein hypothetisches Beispiel. Wir vermissen Twisted Tree Line.
ich war auch ein großer Fan.
Ich war auch ein Riesenfan.
Mhm.
Es ist so schade, dass das fehlt. Aber es gibt dafür eine Menge andere coole neue Modi, ne, muss man auch sagen. Und das ist auch eine Sache, wenn ich überlege, wie Riot sich verändert hat über die Zeit, was so Testmodi angeht, Betten Urf, was immer wieder kam, dann hatten wir, wahrscheinlich hast du auch mitentschieden, diesen Odyssey-Modus oder so.
Star Guardian?
Star Guardian, du hattest...
Ach, Odyssey kam doch gar noch danach, ne? Star Guardian
war ich glaube, du hattest den Modus mit Yasuo.
Richtig, Malphite und so weiter.
Richtig, und darauf basiert ja Swarm so ein bisschen, I guess. Ja. Und das waren auch so Sachen, manche Leute haben es übel gefeiert, manche Leute waren so, ja, whatever.
Ja.
Und dann stehst du ja auch vor der Entscheidung, bringen wir das jetzt zurück? Machen wir daraus was Größeres?
Ja.
Ne?
Ja.
Wie ist das so, wenn ihr so Ideen habt und sie testen müsst? Weil die meisten Sachen versucht man ja klein zu testen.
Ja.
Ist das dann so eine Sache, wo ihr einfach sagt, yo, okay, wir haben jetzt diese kleine coole Idee, wir lassen es erstmal ein bisschen marinieren und dann probieren wir es in kleinen Steps? Oder versucht ihr da auch schon direkt langzeitmäßig zu denken und sagt, wir machen jetzt Odyssey und dann in 5 Jahren, dann kommt zwar Modus raus und das werden alle Leute feiern.
Also zu den Spielmodi kann ich direkt nichts sagen, weil ich muss ganz offen sagen, die werden in LA entwickelt. Ich bin da nicht direkt involviert. Ich bin ein großer Fan, speziell von Swarm. Ich habe so viel gespielt. Jede freie Minute, die ich hatte, ich war ein großer Fan generell Vampire Survivors. Top Game. Und alles, was in dem Bullet-Heaven-Genre ist, finde ich super genial.
Ja.
Ich denke, ich kann trotzdem die Frage gut beantworten, denn Co-Streaming ist ein super Beispiel.
Ja.
Co-Streaming hat diverse Risiken.
Mhm.
Du musst dafür sorgen, dass du eine Balance findest aus den verschiedenen Channeln. Du musst dafür sorgen, dass du immer noch die Möglichkeit hast, eine Geschichte zu erzählen. Weil du möchtest natürlich, dass die Fans verstehen, worum es geht. Du musst dafür sorgen, dass die jeweiligen Co-Streamer natürlich auch Ahnung haben und ein bisschen was in die Hand bekommen, um zu verstehen, worum geht es gerade, was sind die Stakes, was ist eventuell die Positionierung des Broadcasts und so weiter und so fort. Und das zu skalieren ist super schwer. Das heißt, wenn du die Floodgates, sagen wir immer, also wenn du halt immer so den Damm öffnest und sagst, okay, jeder darf jetzt co-streamen, dann hast du dieses Problem gleich mal 200, weil sehr viele Leute das machen wollen würden, mit Sicherheit.
Ja.
Was wir jetzt gemacht haben, weil wir gesehen haben, okay, es gibt da definitiv auch Vorteile. Wir wollen dafür sorgen, dass die Fans die Möglichkeit haben, einem Team zu folgen, die Story des Teams mitzuerleben, aus der Perspektive des Teams. Mhm. Als offizieller Broadcast können wir das nicht bieten. Wir wollen neutral sein. Wir wollen dafür sorgen, dass halt egal, wessen Fan du bist, du kannst einschalten und du hast eine relativ neutrale Perspektive zu dem, was auf dem Broadcast passiert. Die Teams können das komplett knicken. Die können sagen, wir sind ultra-biased und wir freuen uns nur, wenn unser eigenes Team gewinnt und wir sind am Boden zerstört, wenn wir es nicht gewinnen.
Ja.
Und das ist einfach eine ganz andere Perspektive von Leidenschaft, die natürlich ein ganz großer Faktor ist in E-Sports, die wir versucht haben zu greifen. Mhm. Und da hast du gefragt, wie geht man denn dann daran ran, wenn man sagt, okay, wir sehen Vorteile, aber wir sehen auch Nachteile. Diese Trade-offs sind unglaublich normal. Es gibt sehr, sehr wenige Situationen, wo du sagst, das ist der absolute Home Run und du hast nur Dinge, die positiv sind und es gibt eigentlich keine Nachteile. Das heißt in der Regel, du hast nicht lang genug nachgedacht. Wir waren in der Position in 2022, Ende 2022 und haben dann für 2023 entschieden, okay, wir wollen es Stück für Stück öffnen. Mhm. Das heißt, wir haben gesagt, okay, wir erlauben Teams, Co-Streams zu kreieren, nur außerhalb von Englisch. Englisch ist natürlich die größte Sprache für LEC. Das heißt, wir sollten, okay, wir haben da die Sicherheit, dass wir sagen, okay, wir machen es erstmal nur in den lokalen Sprachen. Da ist der Markt relativ kleiner, deutlich kontrollierbarer. Und dadurch, dass wir die in Partnerschaft mit den Teams arbeiten, haben wir da auch einen gewissen direkten Zugriff. Das heißt, wir können sagen, hey, wir können mit den Teams zusammenarbeiten, wir können eventuell mit den Co-Streamern direkt zusammenarbeiten, um dafür zu sorgen, dass das die Message ist, die wir auch den Fans rüberbringen wollen. Dass das natürlich auch innerhalb der Regularien ist, die wir haben. Und das haben wir dann natürlich, das populärste Beispiel von letzten Jahr ist sicherlich eBay, der dann halt eben gesagt hat, okay, der streamt halt immer die Games von Koi letztes Jahr. Und wir haben gesehen, okay, das hat extreme Resonanz. Also noch mehr, als wir uns erhofft hätten. Mhm. Und es ist sowohl gut für die Streamer, aber sie haben halt zum einen Content, zum anderen ist es natürlich auch so, dass eBay ist E-Sports. Er kommt aus der spanischen Regionalliga und er hat natürlich auch extrem Passion für das Spiel, für sein Team noch mehr. Und es ist unglaublich toll. Selbst ich, mein Spanisch ist wirklich ganz, ganz furchtbar. Aber selbst ich schaue ab und zu mal rein, einfach weil diese Energie ist wirklich infectious. Also wirklich unglaublich, unglaublich positiv. Und dann haben wir gesehen, okay, es funktioniert. Wir finden die Möglichkeit, diese Tür Stück für Stück zu öffnen. Haben halt dann dieses Jahr gesagt, okay, wir erweitern das. Wir lassen jetzt alle Teams auch in Englisch uns pitchen und sagen, okay, ihr könnt quasi sagen, hey, bringt uns eure Ideen, bringt uns eure eventuellen Co-Stream-Partner und finden dann eben die Möglichkeit, dort eben ihre Geschichte zu erzählen. Mhm. KC sicherlich das zweitpopulärste Beispiel, K-Drill mit Fnatic, dann noch das andere populäre Beispiel. Und dann sind wir sogar noch einen Schritt weiter gegangen, weil eben das letzte Jahr so erfolgreich war und haben gesagt, okay, zusätzlich erlauben wir jetzt auch noch Local Language Broadcasts, mhm. Da natürlich dann für die Dachregion speziell interessant Tolkien,
ja.
Mit dem arbeiten wir direkt zusammen. Da ist jetzt kein Team dazwischen, weil wir haben gesagt, nee, Dach ist ein super wichtiger Markt natürlich für uns und wir wollten, dass wir die Möglichkeit haben, direkt mit jemandem zusammenzuarbeiten und Tolkien ist natürlich passt der perfekte Deckel für den Topf.
Es ist halt auch genau das, was du bei eBay meintest. Da habe ich mit ihm auch schon ein paar Mal drüber geredet. Ich habe das Gefühl, wenn ich Tolkien bei einem LEC-Broadcast zugucke, ist es wie so ein Public Viewing. Ich gucke jemandem zu, der einfach E-Sports liebt und lebt und komplett drin ist und das zu sehen, gibt dir so ein bisschen das Gefühl, so ich krieg so ein bisschen was von Tolkiens Euphorie mit.
Ja.
Und das springt auf mich über und ich bin dann halt auch gehypt.
Ja.
Und ich finde, das ist eine Sache, die halt bei den Co-Streams wunderbar funktioniert, weil das ist ein Aspekt, den du gerade auch schon erwähnt hast, den ich aber nochmal hervorheben will. Tolkien meint das nämlich auch so ein bisschen, wenn du co-streamst, ist es ein ganz anderer Broadcast als der LEC-Broadcast, weil du darfst biased sein.
Klar.
Und das ist eine Sache, die ich ja auch kenne aus der Zeit, wo ich noch moderiert und kommentiert habe. Wir haben versucht, immer neutral zu sein. Und dafür gibt es gute Gründe, weil du möchtest natürlich, dass wenn du ein Spiel hast, gucken ja Fans von beiden Teams zu. Du willst ja nicht, dass sich ein Team irgendwie schlecht behandelt fühlt. Ne? Und du willst ja auch, es geht ja eher um die Stories, als um wirklich deine eigenen Emotionen, die Passion. Du versuchst dich selber zu einem gewissen Maß rauszunehmen.
Ja.
Ne? Auch wenn man versucht, immer zu zeigen, wie gehypt man ist.
Ja.
Aber bei den Co-Streams ist es halt einfach so, wenn Tolkien sagt, boah, da hat jetzt jemand ein schlechtes Game, aber sein T1 ist das beste Beispiel bei Tolkien, ne?
Ja.
Der ist so biased für T1. Aber es ist nachvollziehbar, wenn man das fühlt, wenn man merkt, wie sehr er sich für das Team freut. Und ich glaube, das ist eine Sache, die du in den Streams nochmal mehr fühlst. Tolkien hat gesagt, er mag das, wenn Leute richtige Meinung haben, aber ich glaube, es ist mehr so dieses biased sein können und nicht neutral sein müssen.
Ja.
Und also dafür hat diese ganze Co-Streaming-Idee halt wunderbar funktioniert. Und ich glaube auch die LEC an sich, ihr hattet ja auch super viel, was in diesem, aber auch in dem letzten Jahr so an Änderungen gekommen ist, was jetzt vielleicht noch kommt. Ihr habt das Studio zum Beispiel umgebaut, ne, was natürlich auch nochmal ein großer Step war. Und es gibt immer super viele kleine Tweaks, ne, was sich so ändert, Teamdynamiken ändern sich, neue Teams kommen dazu und so. Wie war das jetzt für euch mit neuem Studio und auch neuen Spielern, Teams, die teilweise dabei sind? Also wie war das Jahr neben dem Fakt, dass es fantastisch mit den Zuschauerzahlen war? Wie war es so im Hintergrund für euch?
Ich muss ganz ehrlich sagen, es war eines der schwierigsten Jahre.
Mhm.
Zum einen, wie du gesagt hast, neues Studio. Das heißt, viele der Abläufe, die man kennt und die halt einfach, die man aus dem FF kennt.
Und dann habt ihr auch Co-Stream-Boxen noch da. Ne?
Co-Stream-Boxen, die natürlich dann auch nochmal eine andere technologische Challenge sind. Dann natürlich auch rotierende Co-Stream-Partner. Wir haben ja nicht immer jeden in der gleichen Box, sondern es rotiert dann unterschiedliche Settings, unterschiedliche Anforderungen. Und dann natürlich auch, wir hatten die Layoffs schon erwähnt, es ist eines der schwierigsten Jahre gewesen und umso belohnender fühlt es sich dann natürlich an, wenn natürlich basierend auch auf diversen externen Faktoren, wie halt eben Co-Streaming, es dann trotzdem so ein erfolgreiches Jahr sein kann, obwohl wir halt eben diese ganzen Challenges hatten und haben. Und ich freue mich extrem, weil das heißt natürlich, dass je mehr wir in die Zukunft schauen, umso besser wird es, denn jetzt haben wir natürlich noch mehr Zeit, quasi uns in dem Studio zu akklimatisieren, an die neuen Herausforderungen denen uns zu stellen, an denen zu wachsen und die Zukunft sieht sehr, sehr gut aus.
Ich glaube, das ist schön zu hören, ne? Weil ich hoffe, dass es noch ganz, ganz lange weitergeht. Ich glaube, das ist auch immer so ein Ding, viele Leute fragen, warum ist League of Legends immer noch so relevant? Gerade auch als E-Sport, ne? Es ist ja ein Titel, der einfach gefühlt immer weiter wächst.
Ja.
Und ich glaube, das ist einer der Gründe, alles, was wir bisher gehört haben, dass lange Pläne gemacht werden, ne? Die jetzt nicht nur auf das nächste Jahr ausgelegt sind, sondern dass man guckt, okay, wo wollen wir vielleicht auch in 5 Jahren sein?
Richtig.
Dass man versucht, Überblick über alles zu haben und all diese Aspekte mit reinzubeziehen. Weil Amerika zum Beispiel, die LCS, da hast du den Vorteil, dass das ein großes Land, eine große Kultur ist. Natürlich auch mit ganz vielen Unterschieden, aber so Europa irgendwie unter einen Hut zu kriegen, ist, glaube ich, schon sehr, sehr schwierig. Und ich kann mir vorstellen, es ist eine große Aufgabe, aber ich glaube, das wird noch eine Menge coole Sachen geben, die auf uns zukommen. Und ich würde sagen, darüber reden wir gleich noch ein bisschen. Wir machen jetzt ein kurzes Päuschen.
Alles klar.
Schnauchen wir einmal durch und dann sind wir gleich wieder da.
Bis gleich.
Herzlich willkommen zurück. Päuschen vorbei. Und wir sind auch in dieser Staffel immer noch ready für Machen Sie das, lassen Sie das. Das ist das, was wir immer nach der Pause machen. Weißt du, was es ist?
Ich weiß, was es ist. Ich habe mich natürlich im Vorhinein informiert.
Perfekt.
Und bin sehr gespannt. Ich weiß nicht, worum es geht. Ich bin sehr gespannt, was meine Kategorien sind. Aber ich weiß, dass ich darauf antworten muss, was muss die Person, die du mir gleich sagst, entweder mehr machen oder eventuell lassen bzw. weniger.
Ein vorbereiteter Gast. Ich liebe es. Ne? Aber natürlich super viel League-Bezug wieder. Und ich würde ganz entspannt sagen, was sollten denn E-Sport-Enjoyer, Enjoyerinnen mehr machen und weniger machen?
Steckt im Wort schon drin. Ich glaube, wir sollten einfach mehr genießen. Wir haben ein unglaublich breites Ökosystem. Wir haben verschiedene Art und Weisen, wie man diesen E-Sport genießen kann. Genießt es einfach. Es ist wirklich aus meiner Perspektive eines der größten Ökosysteme der Welt. Und ich hoffe, es ist für jeden was dabei.
Ist es auf jeden Fall. Das kann ich auch aus Erfahrung sagen. Was sollten die Teams denn mehr oder weniger machen?
Weniger gegen NA verlieren.
Sehr gut.
Mehr internationale Titel holen. Easy.
Das ist, glaube ich, eine richtig cleane Antwort. Ich lieb's. Na, da können wir auch gleich mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, weil ich glaube, das ist auch noch ein Thema, was wir noch nicht abgehakt haben. Was ist mit RadfahrerInnen? Was sollten die mehr machen und weniger machen?
Ich denke, in meiner Position, wo ich natürlich der absolute, als Nicht-Radbesitzer, habe ich natürlich den absoluten Insight. Ich denke, sie sollten sich mehr an die Verkehrsregeln halten. Das ist generell, glaube ich, ein ganz guter Hinweis auch so für die Selbsterhaltung. Das
ja.
ist, glaube ich, sinnvoll.
Grüße gehen raus an Tolkien, der seit neuestem ein Fahrrad hat. Ich hoffe, du hältst dich an die Verkehrsregeln. Na, das ist sehr, sehr wichtig. Wie sieht's bei Junglern aus? Das ist ja ein Thema, was ne, die Ewigkeiten sich zieht. Manchmal ganken die, manchmal nicht. Verlieren die Spiele komplett alleine natürlich.
Ja.
Es liegt immer nur am Jungler. Was sollten die mehr machen?
Ich würde sagen, ich breche den Podcast an der Stelle ab, weil ich bin nämlich Jungle Main. ich denke, und das ist vielleicht ein bisschen kontrovers, ich denke, Jungler sollten weniger darauf hören, was die Laner sagen.
Mhm.
In der Regel, wenn man jungelt, hat man eine Idee, was man machen möchte. Und man hat auch den besten Eindruck darüber, okay, was kann man denn eigentlich gerade bewirken? Und ich bin jetzt nicht der beste Spieler, ne? Machen wir uns nichts vor. Aber meistens ist es besser zu versuchen, eine Lane, die gewinnbar ist, wirklich zu snowballen und dann halt eben über diese Lane zu gewinnen, als eben zu versuchen, halt irgendwie den Karren aus dem Dreck zu holen in der Lane, die gerade ohnehin schon komplett nach hinten losgeht.
Ja.
Denn dann läuft man normalerweise in ein 2v2 mit dem anderen Jungler und dann natürlich, dass die Lane ohnehin schon behind ist, wird man das nicht gewinnen.
Richtig.
Und dann wird es nur, kommt man vom Regen in die Traufe.
Ja, das ist gerade, na, im E-Sport ist es ja auch so, wenn man merkt, man hat ein Losing Matchup, funnelt man nicht oder spielt nicht ins Losing Matchup. So, du versuchst immer deine eigenen Stärken noch weiter nach vorne zu bringen.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch eine Sache, die natürlich für die Zukunft wichtig ist. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Letzte Kategorie, was sollten Bäcker machen oder lassen?
Kann ich auch was erwähnen, was ich mir wünschen würde, dass Bäcker anbieten?
Na klar, let's go.
Ich fände es unglaublich cool, wenn es so ein Brot- oder Brötchen-Delivery-Service gäbe. Das wäre doch mal Premium, oder? Halt
das
irgendwie, dass du dir
geil.
So Sonntagsbrötchen so liefern lassen kannst. So, das wäre
ja.
Bäcker. Diese unglaublich große Audienz an Bäckern, die wir haben. Bitte einmal
richtig.
Evaluieren, ob es denn diese Möglichkeit gibt, ein anderes Medium zu finden, um dafür zu sorgen, dass wir regelmäßig Sonntagsbrötchen kriegen. Vielen Dank.
Das Brötchen-Ökosystem.
Das Brötchen-Ökosystem komplett revolutionieren.
Das wäre ein sehr gutes Ziel, wenn es irgendwann mit League nicht mehr funktioniert. Ja, ich denke, wenn ihr Bäcker oder Bäckerin seid und das Ganze hört, bitte, bitte überlegt mal, wie man das hinkriegen kann. Max hilft euch bestimmt. Und du hast natürlich auch sehr, sehr vielen Leuten geholfen, den E-Sport so zu machen, wie jetzt ist im europäischen Bereich. Ne? Und da gehen wir jetzt auch wieder hin zurück. Und ich will, bevor wir über die Zukunft reden, noch einmal über was reden, was eigentlich super aktuell ist, nämlich München. Wir hatten ja jetzt gerade LEC Finals und ich glaube, voll viele Aspekte von den Sachen, über die wir in der ersten Hälfte geredet haben, kann man sehr gut wiedererkennen.
Definitiv.
An München, right? Wie war das Plan für euch? Was sind so Sachen, auf die ihr besonders stolz seid und so? Lass einfach ein bisschen über München
quatschen. Gerne. Also, ich werde erstmal den Fonds so ein bisschen zur Seite ziehen. Generell,
ja.
wir sind jetzt nicht durch Zufall irgendwie in München gelandet. Mhm. Wir haben ein System, das nennt sich Host City Process. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, dass Städte oder Regionen uns sagen, hey, wir fänden es cool, wenn ihr mal eine LEC Roadshow bei uns machen würdet.
Mhm.
Wir haben hier diese Infrastruktur, wir haben hier ein cooles Studio. Was haltet ihr davon? Wir pitchen euch quasi unsere Ideen. Und dann evaluieren wir die und sagen, okay, was macht denn eventuell für uns Sinn? Wir wollen natürlich gucken, dass wir die Regionen abdecken. Mhm. Wir sind natürlich generell mit dem Studio in Berlin, aber das Studio ist relativ klein. So.
Ja.
Das heißt, wir wollen natürlich auch mehr Fans die Möglichkeit geben und auch aus anderen Bereichen von Deutschland oder der Dachregion die Möglichkeit geben, League of Legends E-Sport in dieser Art und Weise eben mal wirklich live zu erleben. Und München im Speziellen, ich freue mich extrem darauf. Wir waren noch nie in München mit irgendeiner LEC oder LoL E-Sports Show und es ist unglaublich zentral gelegen in der ganzen Region. Die Anbindungen sind hervorragend. Die Stadt war ein hervorragender Partner. Und wie du gerade schon gesagt hast, ich freue mich einfach darauf, dass alles kommt zusammen. Mhm. So, von den EMEA Masters Finals, wo dann eben die ganzen IRLs und natürlich auch die EM Competition zusammenkommen, die diese ganze Passion, die dahinter steckt. Wenn ich nur an das letzte Jahr, ich kriege direkt wieder Gänsehaut, wenn ich an letztes Jahr denke, in Montpellier,
ja.
KC gegen Movistar Riders, mhm. Five-Game-Banger, unglaublich, unglaublich toll. So. Und dann natürlich das LEC-Final, das ganze Saisonfinale, wer wird sich am Ende die Saisontrophäe holen, schafft G2 quasi den Quadruple-Title in der gesamten ja. Season, dass sich wirklich jeden einzelnen Titel holen. Und dann natürlich auch die Expo. An der Expo siehst du alles. Es gibt ja vielleicht so den ein oder anderen Arcane-Teaser, den der ja. ein oder andere vielleicht schon gesehen hat. Lohnt sich auf jeden Fall mal vorbeizuschauen bei der Expo, wenn einen das interessiert.
Ja. Wir hatten die Contest. Expo sogar schon, right? Wenn die Folge rauskommt. Aber das heißt, die Leute konnten sich eine ja. Menge angucken. Und die Expo, finde ich, ist ein super wichtiger Punkt, weil ich glaube, für mich ist es das erste Mal, dass all das zusammenkommt.
Ja.
Weil klar, wir haben immer krasse Final-Events gehabt. Wir hatten auch sowas wie die, wo die Premier-Tour damals angefangen hat, glaube ich. Ja, vor der Premier League war es die Premier-Tour ja.
Dachregion.
Mhm. In der Dachregion. Da sind wir auch von Stadt zu Stadt. Wir hatten Ulm, wir hatten irgendwie mhm. Bern und so. Ne, wir waren richtig ja. viel unterwegs. Und das alles kommt jetzt zusammen. Also das ist halt eine Sache, die ich auch crazy finde. Wir haben diese ganzen hochwertigen Spiele. Mhm. Und wir haben die Expo, ja. wo, wie du gerade meintest, Arcane vertreten ist, Cosplay vertreten ist, all die Aspekte, die sonst so liegt, dazu zählen. Das gab es vorher so noch nicht.
Richtig. Also diese Expo, die haben wir jetzt ja schon seit ein paar Jahren gemacht und wir haben wirklich versucht, jedes Jahr das auf das nächste Level zu holen und nochmal ja. ein Level höher und nochmal ein Level höher. Die Expo ist eins der Herzstücke und wirklich hat eben das, ich würde sagen, das Aushängeschild, wie wir eben das komplette Ökosystem zusammenbringen. Wie, ich glaube, jeder, der in irgendeiner Weise League of Legends Fan ist, wird bei dieser Expo die Möglichkeit haben, irgendwie etwas zu finden, was ihm extrem Spaß macht. Also ich bin immer super happy, wenn ich mir dann, wenn die Expo abgelaufen ist, wir haben natürlich Surveys und so weiter, um zu verstehen, okay, wie läuft's? So. Expo Satisfaction Rate war im ersten Jahr, ich glaube, bei 97%, mhm. dann bei 98% und dann bei 99,x%.
Wow.
So. Also die Fans lieben es. Ich bin unglaublicher Fan. Ich werde auch da sein bei der Expo.
Cool.
Natürlich. Und es ist wirklich League of Legends pur. In mhm. all seinen Facetten. Und ich glaube, das ist wirklich das, was die Expo auszeichnet. Und natürlich auch, wie gesagt, ein großes, großes Stück dieser Roadshow-Experience, die mhm. wir dir geben wollen, mit den EM-Finals und den LEC-Finals zusammen, um dann wirklich halt eben ein Wochenende pures League of Legends zu haben.
Ja, das ist halt awesome. Es sind ja auch nicht nur League, sondern auch noch so, Arcane ist ja auch League, aber nochmal ein ganz anderer ja. Aspekt, weil ja. ich glaube, das war auch so ein Punkt. Arcane war ein Berührungspunkt für viele Leute, die keine Ahnung von League hatten. Mhm. So Freunde von mir, die wussten, dass ich League spiele und irgendwie daran arbeite, die aber selber das Game nicht gezockt haben, haben die Serie gesehen ja. und waren so, okay, ich will irgendwie dieses ja. Spiel spielen. Ne? Und das ist eine Sache, die ich finde, die League auch immer wundervoll macht. Es gibt diesen großen E-Sport-Aspekt, den wir beide ja sehr viel leben, ne? Und den wir beide sehr viel mitbekommen. Aber alles drumherum, so Leute, die Champion-Designs wirklich feiern oder eine Skin-Reihe und dann Bock auf Cosplay haben ja. zum Beispiel, ne? Oder sich in die Lore einlesen.
Richtig.
So, das sind so viele greifbare Punkte, die man dann in so einem Event versuchen kann zu vereinen.
Ja.
Und das hinzukriegen mit einer 99, Zufriedenheit ist ja crazy.
Ja, unglaublich toll. Vor allem, wie gesagt, wir haben E-Sports ist für uns ein Teil dieser Game Experience.
Ja.
Und das ist wirklich die Manifestation dessen. Halt. Mhm. E-Sports und das Game so eng wie möglich zusammenzubringen. Und egal, ob du jetzt jemand bist, der halt League of Legends-Fan bist, der ab und zu vielleicht mal E-Sports schaut oder vielleicht gar nicht,
ja.
oder der absolute E-Sports-Junkie, der sich alle Ligen anguckt, die er nur finden kann und die in einigermaßen seine Zeitzone passen, mhm. es wird auf jeden Fall was für dich dabei sein, wenn du die Möglichkeit hast. Also ich kann wirklich jedem nur raten. Wenn man da ist, ist es auch komplett kostenfrei. Also man kann ja. da einfach da sein. Wir sind am Odeonsplatz in der Mitte von München mhm. und einfach vorbeischauen und das genießen.
Ja, das ist eine sehr, sehr coole Sache, auch das zu kombinieren, weil ich glaube auch auf der regionalen, oder was ist regionalen, aber auf der Ebene so innerhalb von Dach zum Beispiel, du hast ja so Teams wie auch Eintracht Spandau oder so, wo halt super viele Fans Prime League verfolgen, ja, die dann aber gleichzeitig auf dem gleichen Event halt auch noch in der Lage sind, dann die Top-Teams in der LEC zu sehen und einen Vorgeschmack auf Worlds zu bekommen, ja, was wir auch in Europa haben dieses Jahr, was halt komplett krank ist. Aber ist das, bevor wir Richtung Worlds gehen, ja, ist das so, wie ihr dieses Event jetzt gemacht habt, wenn wir so ein bisschen in die Zukunft gucken, auch eine Sache, die ihr versuchen werdet zu wiederholen und weiterzumachen? Also die Sachen in ein großes Festival zu packen, wenn man so möchte?
Ich kann es noch nicht hundertprozentig sagen, weil es natürlich, ja, davon abhängt, wie läuft die Resonanz weiter. Also es, ja, ist jetzt das zweite Jahr, in dem wir EM und LEC Finals zusammenpacken. Das kommt mit sehr vielen Herausforderungen, um das möglich zu machen. Mhm. Und es gibt natürlich auch Nachteile. Zum Beispiel hat man jetzt eben nur eine einzige Roadshow. Wir haben nur einen München innerhalb des ganzen Jahres.
Ja.
Und wir wollen auf jeden Fall evaluieren, hey, was sind die anderen Möglichkeiten? Macht es eventuell Sinn, eine etwas kleinere und eine etwas größere zu haben, statt diesem absoluten Mega-Festival vielleicht ein großes, ja, und ein etwas kleineres? Oder halt eben zu sagen, hey, wie können wir dieses Mega-Festival noch weiterentwickeln?
Also eine ganze Woche. Eine Woche League of Legends.
Ja, wir erwarten, dass jeder sich freinimmt.
Das wäre sehr geil.
Ich schreibe euch auch eine Note für euren Chef.
Das wäre super. Bitte.
Ja, also ich kann da noch nicht großartig was zu sagen, weil es wirklich davon abhängt, wie wird das Ganze weiterlaufen innerhalb der nächsten Jahre. Wie gesagt, wir wollen langfristig denken, wir wollen langfristig planen.
Ja.
Das heißt, wir wollen dafür sorgen, dass wir natürlich auch die Möglichkeit, wenn wir die Daten haben, jetzt sind wir nur noch ein paar Wochen Time of Recording,
ja,
oder kurz nach der Roadshow. Das heißt, wir wollen natürlich schauen, okay, wie lief das Ganze? Was sind die Dinge, die wir besser machen können? Was sind Dinge, die wir eventuell lassen sollten, um auf das Format zurückzugreifen?
Lassen Sie das,
richtig. Ja. Und dann natürlich dementsprechend ändert sich dann unser Plan.
Mhm, verstehe. Ist natürlich auch super smart, ne? Und ich glaube, es ist auch cool und interessant zu hören, wie es für euch aussieht, weil ihr müsst Zahlen auswerten.
Ja.
Ne? Also es ist nicht nur ein Riot macht halt, worauf sie gerade Bock haben. Also dass es nicht so ist, wissen die meisten, glaube ich. Aber wie viel da an Abwägen hintersteckt, ja, weil natürlich auch, wir reden da gerade so locker drüber, aber es ist natürlich auch sehr viel, was dran hängt.
Ja.
Wenn die LEC, wenn der Broadcast nicht läuft, ja, dann fällt der E-Sport auf einmal so ein bisschen auch ab, ne? Und das ist natürlich auch nicht geil. Gerade wenn man gemerkt hat, zum Beispiel in der Zeit von Covid, ist ja ein krasser Boom gewesen, ja, weil alle Leute nur zu Hause waren und das verfolgen konnten. Und das hat sich jetzt wieder so ein bisschen normalisiert und,
ja,
das ist eine Sache, die hoch und runter geht.
Klar.
Da können wir vielleicht später auch nochmal drauf eingehen. Aber wo ich jetzt drüber reden möchte, ist Worlds. Weil wir haben es schon angeschnitten. Es ist natürlich jetzt so das Größte, was in Deutschland und in der Dachregion passieren wird dieses Jahr, ist das LEC-Final in Kombination oder passiert ist. Das, was aber noch kommt, was kurz bevorsteht, sind Worlds, mhm, in Europa,
ja,
in London. Und wir hatten MSI auch schon in London, letztes Jahr, glaube ich.
Ja.
Und das war schon geil.
Ja.
Aber das wird ja nochmal viel größer. Ne?
Worlds ist ja,
auch Worlds jetzt in deiner Region zu haben praktisch, ist doch eine Riesenaufgabe, oder?
Es ist eine Riesenaufgabe. Wir sind in der glücklichen Situation, dass natürlich das globale Team uns da natürlich extrem viel auch hilft, mhm, und wir zusammenarbeiten können mit dem Team. Wir müssen es nicht alles alleine stemmen. Es ist jetzt nicht so, hey, Worlds ist jetzt übrigens in eurer Region, macht mal. So, viel Spaß damit. Nee, wir arbeiten natürlich da sehr, sehr eng zusammen.
Ja.
Aber es ist natürlich noch ein weiterer Faktor, wenn wir uns das ganze Jahr angucken,
mhm,
was natürlich dann nochmal deutlich mehr quasi in diese Saison packt, die ohnehin ja schon relativ vollgepackt ist.
Und da kommt auch noch Kane und der ganze andere, ne? Also es ist ja...
Wir haben zu tun.
Ja.
Aber ist natürlich auch unglaublich exciting. Ne? Also ich freue mich extrem darauf, wieder Worlds in der eigenen Region zu haben. Es ist immer was anderes. Das letzte Mal, dass wir Worlds in unserer Region hatten, war ja während Covid. Das heißt, anderes Feeling, als jetzt halt eben die Möglichkeit zu haben, wirklich komplett volle Stadien zu sehen und halt eben das komplette Repertoire auffahren zu können, was dahinter steht. Und ich freue mich extrem darauf. Also ich denke, diese Season generell sehr interessant, sehr durchwachsen teilweise. Ich denke, es gibt relativ klare Favoriten, was den World-Title angeht mit Gen G.
Mhm.
Aber die Chinesen schlafen natürlich auch nicht, die LPL-Teams. Und ich hoffe natürlich in meinem Herzen, dass wir auch noch vielleicht den einen oder anderen Upset sehen von den LEC-Teams.
Dass wir irgendwie mal wieder Europa haben,
die
es nah ans Finale schaffen, wäre natürlich super.
Ja.
Ich glaube, das ist auch ein Ding. Boah, vielleicht können wir da auch drüber reden. Was ist denn deine Einschätzung, warum Europa so eine Schwierigkeit hat, international, vor allem auf Worlds mitzuhalten? Weil wir reden super oft drüber, wir reden auch super oft mit Analysten, mit, ja, Spielern und Spielerinnen und so. Aber aus deiner Perspektive als jemand, der im Hintergrund natürlich auch viel so managen muss, ist das einfach, weil die Kulturen, die Teams und so aus so vielen unterschiedlichen Regionen kommen? Oder woran liegt es, dass es so schwierig ist? Woran hattet ihr Legen?
Ich gebe vielleicht eine unpopuläre Meinung dazu ab. Ich denke, es liegt größtenteils an Infrastruktur. Ich hoffe, jeder, der mal in Korea war, merkt, dass E-Sports dann einen ganz anderen Stellenwert hat in der ganzen Region. Korea ist ein sehr kleines Land.
Ja.
Du kannst viermal Korea in Frankreich packen, also Südkorea. Mhm. Und die Infrastruktur ist insane. Also das Internet ist eins der schnellsten auf der Welt. Du hast natürlich dann auch die Möglichkeit, dass du mit einem extrem niedrigen Ping-Environment spielst die ganze Zeit. Das heißt, du bist sehr nah an dem deiner Tournament-Realm-Experience, die du halt auch im Studio hast. Mhm. Und der Stellenwert ist, wie gesagt, ein sehr, sehr hoher in der Gesellschaft. Das heißt, da musst du niemandem erklären, was ein E-Sport-Spieler ist. Wenn du da ein E-Sports-Profi bist, dann bist du auf einem ähnlichen Niveau wie Baseball ist super beliebt in Korea. Du bist auf dem gleichen Niveau. Fast jeder kennt Faker.
Die werden ja auch behandelt wie...
Wie Stars.
Wie Stars, genau.
Was natürlich dann auch ein Anreiz ist, für noch mehr Menschen eventuell so eine Karriere zu verfolgen. Nicht wahr? Dann gibt es noch einen weiteren Infrastrukturfaktor. China ist direkt nebenan. Du kannst scrimmen zwischen LPL und LCK. Du hast dann ein bisschen Ping, aber absolut vertretbar. Und hast natürlich die Besten der besten Teams, die auch gegeneinander spielen können die ganze Zeit. Also viele der Teams nehmen ja nicht ohne Grund die Möglichkeit wahr, um eventuell in Bootcamps zu gehen. Wann immer die Möglichkeit besteht, halt eben nochmal ein Bootcamp zu machen vor internationalen Events, wird es in der Regel wahrgenommen, genau aus dem Grund. Es gibt wenig, was ein besseres Training-Environment ist als das, was halt ultra niedriger Ping plus eben die Möglichkeit, die Besten der besten Teams scrimmen zu können. Und ich denke, das spielt einen sehr, sehr großen Faktor rein in die Dominanz der LPL und der LCK.
Können wir da irgendwas machen, dass EU mal wieder rankommt oder mithalten kann?
Infrastruktur verbessern in der ganzen Region. Das ist dann leider nicht mehr mein Job. Mhm. Ich kann dafür nur meine Meinung zu abgeben und halt eventuell advocaten, wenn ich halt die Chance habe, mit Politikern zu reden. Mhm. Aber das ist dann, wann es stoppt. Also wenn wir die Möglichkeit hätten, mit ähnlicher Geschwindigkeit unser Internet zu haben. Internet Berlin, ein ganz schwieriges Thema.
Ja, wem sagst du das? Oh mein Gott.
Dann wäre das definitiv ein positiver Faktor. Ja. Aber man muss fairerweise auch einfach sagen, unsere Region ist einfach viel, viel riesiger.
Ja.
Also so ein gutes Internet gibt es einfach auch noch nicht. Also selbst wenn du die beste Infrastruktur der Welt hättest, dann kannst du trotzdem nicht zwischen Berlin, Paris, Istanbul und Madrid scrimmen, jeweils mit den Teams, und hast dann halt irgendwie 5 Ping, das funktioniert nicht. Mhm. So weit sind wir noch nicht. Deswegen, ich denke, eine Sache, über die wir mit den Teams regelmäßig reden, um zu schauen, okay, wie können wir euch unterstützen, was können wir tun? Eine Sache, die wir versuchen werden zu tun, jetzt gerade wenn Ruhr jetzt nicht in unserer Region ist, dass wir versuchen, dass wir wirklich auch die Möglichkeit bieten, unseren Schedule so zu planen, dass man eventuell nochmal ein Bootcamp machen kann. Also wir hatten, gerade letztes Jahr war der Schedule super packed, da ging das gar nicht. Mhm. Und letztes Jahr war eins der schlechtesten Jahre für uns kompetitiv auf internationaler Ebene. Mhm. Das heißt, was wir auf jeden Fall versuchen wollen nächstes Jahr, ist, dass wir, wann immer die Möglichkeit besteht, das wird nicht immer gehen, weil halt super viele Faktoren da reinspielen, aber dass wir die Möglichkeit haben, dass wir halt eben ein Zeitfenster haben von 1-2x Wochen, damit die Teams die Möglichkeit haben, hey, LEC ist vorbei, bevor das Event stattfindet, habe ich nochmal die Möglichkeit, ein Bootcamp zu machen, eventuell in Korea, in China etc.
Cool, das wäre genau die Frage gewesen, die ich gerne gestellt hätte, zu sagen, okay, wie schaffen wir es denn, dass man Bootcamps machen kann? Weil ich habe das Gefühl, alle Leute, mit denen ich geredet habe, die in Korea mal gespielt haben, also auch selbst so Tolkien zum Beispiel, Korea war eine der besten Zeiten für mich, weil du halt eben dieses Internet hattest, aber auch weil die Kultur da eine ganz andere war. Du hast PC-Banks, wo du spielen kannst einfach. League of Legends oder E-Sport generell ist so viel größer oder so ein Teil auch von der Kultur teilweise, dass es einfach ein ganz anderer
Faktor. Es hat einen anderen Stellenwert in der Gesellschaft, und das ist keine Sache, die man halt in 1, 2, 3 Jahren mit einem Fingerschnippen ändern kann. Das wird Zeit brauchen. Wir werden uns natürlich Mühe geben, dafür zu sprechen und das irgendwie, diese Interessen zu vertreten, wann immer wir können. Das ist ja auch letztendlich in unserem eigenen Interesse, muss man ganz transparent sagen.
Klar.
Aber im Ende natürlich auch im Interesse aller, die in diesem Ökosystem teilhaben. sehen, was die Zukunft bringt.
Ihr macht es ja auch so ein bisschen, ne? Also die ganzen Events, die wir machen, wie wir E-Sport aufziehen oder so, ist ja auch ein Versuch, so ein bisschen mehr den Leuten zu zeigen. Klar. Und zu sagen, ey, Olympia, geil, ne? Aber E-Sport ist halt auch cool. So. Ja. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, wo man merkt, wie die Leute immer mehr in die Richtung gehen, immer mehr eine Freude dafür entwickeln. Ich glaube, Eintracht Spandau war auf zumindest nationaler Ebene so ein Faktor, wo ich selber gemerkt habe, es gibt voll viele Leute, die können mit League eigentlich wenig anfangen, die spielen es nicht mal, aber die verfolgen E-Sport, weil sie ein Team haben zumindest. Ja. Und haben dann ein besseres Gefühl für das Spiel oder ein Interesse daran und tragen das weiter und so. Und das braucht, glaube ich, einfach noch ein bisschen. Weil wenn ich in die Vergangenheit gucke, haben wir da ja auch schon extrem viel geschafft. So, muss man einfach sagen. Definitiv. Also wenn ich mir E-Sport vor 7, 8 Jahren oder so, wann ich angefangen habe, angucke, also wo ich wirklich hinter den Kulissen dabei war, da hat sich super viel getan.
Das hat sich extrem viel getan. Also, wie gesagt, das ist ein Prozess, der wird Jahre, eventuell Jahrzehnte dauern, aber wir sind auf dem richtigen Weg. Also es ist jetzt ja nicht so, dass wir, wenn wir nach 2016, 2017 zurückblicken, es ist Tag und Nacht, ne? Also das Level von Akzeptanz.
Auch die Events und so, wie groß alles
ist. Die Events, wie groß alles aufgezogen wird, ja, also definitiv aus meiner Perspektive positive Entwicklung über die letzten 8 Jahre, die ich jetzt miterlebt habe.
Ja.
Und ich freue mich extrem auf die Zukunft, weil solange diese Richtung beibehalten und wir uns weiter so entwickeln, dass die gesellschaftliche Akzeptanz steigt, dass wir die Möglichkeit haben, die Events größer zu machen, dass wir die Möglichkeit haben, mehr Fans in das Ökosystem reinzuholen. Solange das der Fall sein wird, haben wir eine unglaublich rosige Zukunft vor uns.
Ja, ich glaube auch, ne? Und ich glaube, man kann das, wenn man ein bisschen dabei ist, dann merkt man das, glaube ich, schon. Die meisten Leute, die E-Sports länger verfolgen, werden das bemerkt haben. Aber die Leute, die jetzt auch neu dabei sind und gerade so reinkommen oder durch andere Spielmodi und so, die haben ja auch noch viel vor sich. Die können ja noch viele Aspekte und so entdecken. Ich glaube, das ist auch cool. Ich glaube, League ist, wenn du damit anfängst, eine Sache, die ein bisschen overwhelming sein kann.
Absolutes Rabbit, ne?
Richtig, richtig. Aber du hast halt auch super viel, was du tun kannst. Ja. Das ist halt auch geil. So, wenn du richtig Bock hast, dich drauf zu fixieren, awesome. So, ne? Nicht nur in-game, sondern es ist auch Sachen rum, wie ein Podcast zum Beispiel. aber das ist wirklich cool. Und wir können ja auch so ein bisschen über Zukunft reden, weil wir haben Worlds schon angeschnitten. Gibt es da noch irgendwas, was du schon ein bisschen teasen kannst, worauf wir uns sehr freuen können?
Ich denke, wir werden natürlich in unserem Studio sein.
Ja.
In allererster Linie, das wird einen neuen Anstrich bekommen für Worlds, um halt wirklich da zu zelebrieren. Wir werden in Paris sein, was natürlich immer toll ist. Die französische Crowd ist unglaublich passionate für E-Sports. Das wird ein absolutes Highlight. Und dann, du hast ja schon vorhin schon gesagt, wir waren letztes Jahr, ne? In London für MSI. Und das war unglaublich. Ich war selbst da vor Ort. Mhm. Das wird dieses Jahr.
Die Show war so cool. Ich habe die.
Wenn du das cool fandest, dann kann ich dir auf jeden Fall sagen, World Final würde ich aus den Socken hauen.
Okay, perfekt. Weil das ist ja auch immer, ne? Die Ceremony ist.
Ja.
Ich freue mich schon wieder auf Non World Zone.
Ich fühle mich so privilegiert, dass ich diese Chance habe, das zu sagen. Eigentlich jede Saison zu sagen, so hey, wir legen noch mal eins drauf. So,
ja.
Wir lenken uns noch was Cooles Neues aus. Wir erweitern unser Angebot. Ob das jetzt Co-Streaming ist, ob das neue Events ist, ob das EM bei der Roadshow ist, ob das die Expo ist, ob das die neue Opening Ceremony ist, was auch immer es ist. Wir versuchen natürlich jedes Jahr uns weiterzuentwickeln.
Klar.
Und wirklich diese Chance zu haben, jedes Jahr zu sagen, hey, ich glaube, das war bisher die beste Season ever. Und aber das wirklich jedes Jahr sagen zu können, ist ein unglaublich schönes Gefühl.
Das freut mich auch extrem zu hören, weil ich weiß ja auch, wie es aus der Spieler- oder Spielerin-Ebene oder Perspektive ist. Manche Leute haben so einen World-Song, der letztes Jahr geiler war als dieses Jahr oder so. Das gibt es natürlich immer, ne? Es ist subjektiv.
Einzelne Aspekte immer. Man wird nicht in jedem einzelnen Aspekt sagen können, okay, vielleicht war die Expo letztes Jahr nicht ganz so gut wie die davor. Ich finde schon.
Ja.
Ich finde, sie fand sie besser, aber individuelle Präferenzen sind ja unterschiedlich.
Richtig.
Ja? Wir haben eine 7-stellige Anzahl an Fans in der ganzen Region. Nicht jeder Fan ist gleich. So.
Klar.
Und wir wollen am Ende dafür sorgen, dass jeder etwas hat, wo er sagt, wow, darauf freue ich mich, das finde ich cool. Und daran werden wir weiter arbeiten.
Ich finde auch so, dass zum Beispiel Themes mittlerweile ein Ding sind. Bei der MSI hatten wir ja dieses Defy Limits oder so.
Ja.
Wo die Skins so rauskamen, die Songs, die Designs und das war alles so cool, es hat so gut zusammengepasst und ich glaube, das ist halt auch immer ein Ding. Man wird halt immer so seine eigenen Highlights und Phasen finden, aber man weiß ja auch nie, was kommt.
Ja.
Und das ist das Coole. Ich freue mich jedes Mal drauf, okay, was ist dieses Jahr der World Song? Was wird das Theme? Wie wird es aufgebaut? Wie wird das Design sein? Ich kann mich dran erinnern, ich glaube, es war China oder Korea, wo wir diese diese Skyscraper-Sachen hatten, wo es so ausgesehen hat, als wären wir auf dem Gebäude. Ja. Das war so cool und das war so wild. Und jedes Mal werde ich von irgendwas Neuem geflasht. Es hat mich einfach jedes Mal neu. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das Spiel so lange existiert, aber warum auch diese Liebe für Leute, die dabei sind und die Teil von dem Ganzen sind, warum die nicht wirklich abflacht. Ja. Weil man halt immer wieder was Neues hat, wo man sich drauf freuen kann, wo man wieder reingezogen wird. Ne? Ja. Und da können wir jetzt auch so ein bisschen drauf kommen, was in der langen Zukunft noch kommt, weil, wie gesagt, League existiert jetzt schon über ein Jahrzehnt. Wie wird das nächste Jahrzehnt, wie werden die nächsten Jahre auch für LEC werden? Wir haben ja angeschnitten, ihr habt manchmal auch lange Pläne, die wirklich über 5 Jahre gehen, 10 Jahre und so. Ja. Und ich glaube, eine Sache, die jetzt häufig gerade im Gespräch ist, ist zum Beispiel sowas wie Fearless Draft, ne, was ja die Liga ändern wird. Was kommt da so auf uns zu?
Ich hatte da schon mal ein Interview zu gegeben, ich glaube mit Sheep Esports.
Ja.
Generell ist Fearless Draft auf jeden Fall ein Thema, was wir evaluieren. Speziell war die Frage von Sheep Esports bezüglich EMEA Masters und warum wir es da nicht machen, weil halt in vielen Regionen momentan wird damit experimentiert. Ja. Ich glaube, es überrascht jetzt vielleicht die wenigsten, wenn ich sage, es ist eine Sache, die wir uns gerade anschauen und genau diese Möglichkeit wahrnehmen, dass wir eben ein sehr breites Ökosystem in der ganzen Welt haben. Mhm. Um zu schauen, was hat das für einen Einfluss? Zum einen, wie reagieren die Fans? Aber auch, was hat das für einen Einfluss auf den Wettkampf? Du änderst ja die Regeln des Spiels.
Ja.
Und das macht League of Legends ja ohnehin schon, alle 2 Wochen im Endeffekt. Hä?
Klar.
Ändern sich die Regeln des Spiels in gewisser Art und Weise. Aber das ist einer der größten Eingriffe, die wir machen würden, seitdem wir die 10 Bans eingeführt haben, wenn du dich erinnerst. So. Und wir wollen, je größer die Änderung, umso sorgfältiger wollen wir natürlich sein. So, je größer das Risiko, umso mehr Due Diligence nennen wir es, also so viel planbare Absicherung wollen wir schaffen, um eventuell gegen die Nachteile gefeit zu sein. Oder halt zumindest sagen, okay, das ist eine strategische Entscheidung, die wir treffen, weil wir wollen diese ganzen positiven Dinge und wir denken, wir haben einen guten Plan, wie wir abschwächen können, was eventuell die negativen Faktoren sind. Ich persönlich finde Fearless Draft unglaublich exciting, weil es bringt E-Sports noch näher zu dem Game. Ne? Also wenn ich Solo-Queue spiele, dann ist da nicht in jedem Spiel 3 AD Carries auf beiden Seiten.
So. Ja.
Das mag zum einen meiner Elo liegen, aber zum anderen noch einfach, weil die Solo-Queue-Experience von jedem ist einfach anders.
Klar.
Das heißt, du hast deutlich mehr Diversität, du siehst deutlich mehr Champions in dem jeweiligen Spiel und ich sehe da auf jeden Fall ein großes Potenzial. Allein schon darin, Leute mehr abzuholen.
Ja.
Ich weiß noch, als ich damals noch viel, viel mehr gespielt habe, bevor ich zu Riot gekommen bin. Und ich war immer so excited, wenn irgendein Pro-Jungler meinen Champion gepickt hat. So. Mhm. Season 2, Udyr Main.
Ja.
Ich habe keine Mechanics. Ja. Also Udyr Main. Wenn jemand Udyr gepickt hat in Season 2, ich war so happy. So, ich konnte mir angucken, okay, wie passt der? Mhm. Was baut der für Items? In welcher Reihenfolge? Was sind deren Gang-Pathings und so weiter und so fort? Und das eben an eine breitere Masse zu bringen und halt eben auch mehr Leute reinzuholen in dieses Boot und diese Erfahrung mitzugeben, ist definitiv ein großer Faktor. Also wie gesagt, ich kann da jetzt noch keine Versprechen machen, wie es aussieht, aber ich denke, man sieht es ja, wir haben es in diversen Ligen in global jetzt schon probiert. Mhm. Wir hätten es eventuell sogar schon für EMEA Masters jetzt gelauncht, aber wir haben eben mit unseren Partnern geredet in den ganzen Regionen, die dann wiederum mit den Teams geredet haben, weil man muss, wie gesagt, auch wieder das balancieren. Ne?
Richtig.
Wenn du es relativ ad hoc einführst, es hängt extrem viel daran. Die ganzen Spieler haben einen Champion-Pool. Mhm. Den haben sie jetzt ein halbes Jahr gespielt. So.
Ja.
Mit denen haben sie sich gerade für den Wettkampf qualifiziert. Auf einmal änderst du die Regeln des Spiels. Vielleicht hätte sich dieses Team gar nicht qualifiziert, wenn die Regeln andere gewesen wären.
Genau.
Weil du halt einen tieferen Champion-Pool brauchst und halt mehr Mastery über halt ein breiteres Roster von Champions.
Ja.
Und ich denke, auf der einen oder anderen Ebene wird Fearless Draft eine Rolle spielen für unser Ökosystem. Ich denke, so viel kann ich sagen. Wie genau das stattfindet, ich denke, da gibt es in naher Zukunft ein Update zu.
Ihr geht ja auch in die Richtung, dass ihr versucht, einfach Entscheidungen zu treffen, die dann lange erstmal so bleiben.
Richtig.
Das ist wie mit den 10 Bans irgendwann. Ne? Oder auch eine Sache, wo ja auch viel drüber diskutiert wird, ist Best of Threes und Best of Ones zum Beispiel. Da haben wir auch viel im Broadcast drüber geredet. Ich glaube, das ist auch ein Thema, wo ihr ja auch immer wieder evaluiert und guckt, passt es so oder ändert man das vielleicht weiter.
Bevor wir über Format reden, eins meiner Lieblingsthemen, würde ich ganz gerne noch eine Sache zu Fearless Draft sagen. Es ist immer sehr einfach zu sagen, so Fearless Draft.
Ja.
Aber de facto gibt es unglaublich viele Systeme, wie man dann Fearless Draft machen kann.
Mhm.
So. Bleiben die Bans die ganze Series über? wenn ein Champion gepickt wurde, darf er überhaupt nochmal gepickt werden? Oder ist der Ban nur aktiv, was man jetzt in einigen Systemen sieht, wenn du mit dem Champion gewinnst? Mhm. Wie funktioniert das? Gelten die Bans für beide Teams oder nur für das eine Team?
Ja.
Es gibt so viele verschiedene Arten und Weisen, wie man das machen kann. Dann gibt es noch Modifikationen zu, werden die Bans irgendwann resettet oder gibt es nur eine bestimmte Art und Anzahl von Champions?
Hat man einen Telefonjoker?
Richtig, 50-50.
Richtig. Ja.
Gibt es nur eine bestimmte Anzahl an Champions, die gebannt werden kann, ja, und die letzten fallen dann immer wieder raus, mhm, dass du halt wieder die neu picken kannst. Es gibt so viele Art und Weisen und da wollen wir natürlich auch dann dafür sorgen, dass wir, falls wir in diese Richtung gehen sollten, dass wir da die richtige auswählen.
Hm. Komplett nachvollziehbar. Und bei den Formatideen, wie sieht's da aus? Wann habt ihr euch entschieden, dass Best of One die richtige ist? Also ich weiß es ein bisschen, ja, weil ich kann sagen, vor 2 Jahren oder so, wir haben damals bei Summoners In ja auch, mhm, viel mit Riot gearbeitet und, ja, sind dann bei euch zum Beispiel auch in den Studios gewesen, haben geguckt, wie sieht es beim englischen Broadcast aus,
ja,
und haben da unter anderem über das Format geredet, auch als wir bei der Prime League geguckt haben, wie wir da alles machen.
Ja.
Und bei uns war es so, wir haben gesagt, ey, Best of One funktioniert einfach super, weil jedes Team an jedem Spieltag spielt. Das, ja, heißt, jeder Fan kommt irgendwann auf seine Kosten oder ihre Kosten, richtig, weil man das eigene Team irgendwo sieht.
Richtig, richtig. Es ist ein unglaublich kontroverses Thema. Mhm. Es ist super, super interessant, denn ich glaube, die Meinung von den meisten auf Social Media ist relativ klar. Best of Threes, Best of One wollen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir wollen eigentlich nur noch Best of Threes sehen. Und wir nehmen uns sowas natürlich immer zu Herzen. Wir wollen die most player-focused company in the world sein. Das heißt, wir wollen den größten Spielerfokus von allen Firmen der Welt haben.
Klar.
Das heißt, dieses Feedback ist wichtig, zu considern, wenn wir halt eben Entscheidungen treffen.
Man versteht es ja auch, right? Weil wenn du dein Team hast, du willst ja dein Team über 3 Spiele.
Richtig, du willst ja, genau.
Du willst sehen, wie sie sich zurückkämpfen.
Richtig,
ne?
richtig. Und ein Grund, warum wir unsere Formatänderungen letztes Jahr gemacht haben, ja, um halt, als wir diese 3-Split plus Season-Final-Struktur eingeführt haben, mhm, ist, weil es uns die Möglichkeit gegeben hat, okay, wir können jetzt mit Best of Threes arbeiten. Wir hatten ja vorher gar keine Best of Threes. Wir, ja, sind von Best of Ones in Best of, genau, Fives gegangen. Ne? Und wir wollten sehen, okay, ist denn da was dran? So, wie reagieren Fans auf die Best of Threes? Wie wird das aufgenommen? Wie wird das wahrgenommen? Und wie können wir eventuell einige von den Nachteilen, die du eben schon ausgeführt hast, wie können wir die angehen? Und eine Sache, die super interessant war zu sehen, jetzt haben wir ja 6 Splits gemacht, ja, ne? Winter, Spring, Summer mal 2, Season Finals klammer ich mal aus, weil da gibt es, mhm, ja keine Best of Ones, keine Best of Threes. Von diesen 6 Splits, in 4 von diesen Splits, mhm, war die beste Best-of-Three-Woche,
mhm,
schlechter als die schlechteste Best-of-One-Woche.
Wow, okay.
Und dann auch mit einer Gap, also 5-stellige Differenz in, ja, Zuschauerzahlen. Und dann natürlich die beste Best-of-One-Woche ganz, ganz weit hier oben, die beste Best-of-Three-Woche da unten. Das hat verschiedene Gründe.
Mhm.
Zum einen hat es den Grund, du musst dir für Best-of-Three mehr Zeit nehmen.
Mhm.
Und ich glaube, das realisieren viele nicht.
Ja.
Dass die X%, die super aktiv sind in der Community und halt on Social Media sind und alles an League of Legends konsumieren, was sie können, die sind super wichtig für das Ökosystem. Aber es gibt eben auch noch eine viel größere Anzahl an Fans, die League of Legends nicht, deren Lebensinhalt ist nicht League of Legends.
Weil die auch keine Zeit haben.
Oder? Weil die keine Zeit haben. Die haben Arbeit, die, ja, haben vielleicht eine Familie, die haben vielleicht Kinder. Die freuen sich, wenn sie sich halt irgendwie 1-2 Stunden nehmen können am Wochenende, um halt eventuell mal reinzuschauen.
Mhm.
So. Und wir wollen, wie gesagt, wir müssen immer die Balance finden zwischen genau diesen Dingen. Und vielleicht sagt der Familienvater halt so, hey, ich bin jetzt invested, ich habe mir jetzt diese ganzen Best of Ones angeguckt von dem Team, ich will jetzt sehen, wie die, dann nimmt er sich vielleicht mal die Zeit,
ja,
irgendwie dann doch die Best of Threes zu schauen. So. Aber alles in allem, wie gesagt, ist es so, dass die Best of Ones so viel besser performen als die Best of Threes. Und jetzt sehen wir es ja direkt im Vergleich.
Mhm.
Und das sogar, obwohl wir ja uns schon die schlechtesten beiden Teams rauskannten.
Ja.
Generell gibt es ja eine Relation zwischen, wie kompetitiv ist das Ganze, was sind die Stakes,
mhm,
und wie interessant ist diese Series zu Viewership. Relativ,
ja,
klar. Ne? Also wenn du halt irgendwie den 5-Game-Banger hast zwischen MDK und G2,
mhm,
den wir jetzt vor kurzem gesehen haben, ist das was anderes, als wenn du den 3-0 Stomp hast von G2 gegen Fnatic.
Ja, auch Finale gucken mehr Leute als die andere
Phase
von Playoffs.
Sowieso. Genau, 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 genau. So. Und selbst wenn man dann halt vergleicht, okay, es ist Regular Season mit 10 Teams,
ja,
und es ist Playoffs mit 8 Teams,
mhm,
also wie gesagt, schon die untersten beiden Teams rausgeeliminiert, dann ist diese Differenz immer noch so groß.
Mhm.
Das Gute ist, falls ihr Best of Three Fans seid, wir sehen, dass über die Zeit sich das ändert. Also ja. Es gibt einen Shift. Das heißt, ich habe gerade gesagt, 4 von den 6 Splits, da war es so, wie ich es gerade gesagt habe. Schlechteste Best-of-One-Woche,
ja.
Beste Best-of-Three-Woche. Mhm. In 2 von denen war es nicht so. 2 von diesen Splits waren dieses Jahr.
Oh.
So. Mhm. Wir sehen auch, dass die Differenz, es geht ja nicht nur um das Beste und das Schlechte, sondern es geht ja auch on average. So, genau, on average Best of Ones, on average Best of Threes, im Durchschnitt. Wir sehen auch, dass diese Differenz kleiner wird über die Zeit. Das heißt, man könnte es jetzt Adoption Rate nennen, also die Anzahl an Menschen, die konvertieren von, hey, ich gucke mir die Best of Ones an, zu, hey, okay, ich investiere noch ein bisschen mehr Zeit, ich gucke mir jetzt auch Best of Threes an und Best of Fives, die steigt über die Zeit. Und es ist natürlich einfacher zu sagen, so, hey, es ist das Final. Guck dir das Best of Five an.
Klar.
Okay, dafür nehme ich mir die Zeit. Das ist eine Show quasi mit Opening Ceremony und es gibt eine.
Es ist ein ganzes Event.
Es gibt ein Event. So, die Roadshow, klar guckst du dir die an. Deswegen natürlich. Hat sie auch immer die Roadshow. Im Sommer generell hast du deutlich niedrige Zahlen ins Winter und Spring. Die Roadshow ist trotzdem in der Regel eins der, wenn nicht das meistgewatchte Event des Jahres. Einfach weil es ein Spektakel ist. Ne? Und das Ganze zu schaffen für halt eben auch eine Best of Three ist sehr, sehr schwierig, weil halt eben, wie du es vorhin schon gesagt hast, ich würde super gerne die Best of Three sehen von meinem Team, aber die anderen, weiß ich nicht. So, ob ich jetzt auch noch mir das Best of Three angucke zwischen den 2 Teams, die vielleicht gerade am unteren Ende der Standings sind, um jetzt mal das Beispiel zu bringen, zwischen dem 9. Platzierten und den 10. Platzierten, weiß ich nicht. Ob ich mir dafür jetzt noch die Zeit nehme als Fan, wenn ich da keinen direkten Bezug zu habe. Mhm. Ja? Und das hat auf der einen Seite können wir natürlich mit den Teams arbeiten, um dafür zu sorgen, hey, wir wollen mehr Leute, dass mehr Leute einen Bezug haben zu den Teams. Das ist eine Sache, die werden wir jedes Jahr weiter versuchen zu pushen.
Ja.
Und auf der anderen Seite ist es eben super wichtig, dass wir dafür sorgen, dass wir Punkte finden, wo wir neue Fans in den Sport reinholen können. Und das ist deutlich leichter, wenn du Best of Ones hast und das Commitment an Zeit, was du haben musst, so viel geringer ist als, hey, okay, du möchtest E-Sports enjoyen, das hast du vorher gesagt, du möchtest deine Erfahrung mit League of Legends, mit E-Sports erweitern. Ich erwarte jetzt aber von dir, dass du dir 3-4 Stunden Zeit dafür nimmst an einem Wochenende. Ist eine ganz andere Relation.
Der Einstieg ist leichter mit Best of Ones.
Ja.
Und dann konvertieren wir die Leute. Ich fand, das war ein sehr schönes Wort, so in die E-Sports-Religion. Mhm. So. Ihr konvertiert
kommt alle rein.
In die nächste Stufe. Das fand ich sehr, sehr cool. Und es ist natürlich auch so, dass ihr gucken müsst, und das ist ja cool, dass ihr das so lange jetzt probiert und dann diese Entwicklung seht, ob sich das über lange Zeit durchsetzt oder nicht. Ja. Weil für euch geht es ja auch sehr viel darum, wie schaffen wir es, eine Liga zu kreieren, die langfristig funktioniert.
Richtig.
Ich glaube, die Langfristigkeit ist so eine Sache, die für euch einfach super relevant ist. Und ich glaube auch ein guter Punkt, wo wir das Ganze so langsam zusammenfassen können. Das ist das richtige Wort. Wrap-up im Englischen. Wir machen einen Wrap aus dem Ganzen. Ich glaube, auf lange Sicht, das, was jetzt passieren wird, was man auch immer noch erwarten kann von dir natürlich, aber auch von euch als Team, ist, dass ihr versucht, irgendwie eine Erfahrung zu kreieren, die auf lange Sicht einfach geil ist für alle Leute, wo man lange Spaß dran hat und sich lange halt praktisch auch natürlich irgendwo, wo es sich selber finanziert oder wo es funktioniert.
Ja.
Weil darum geht es natürlich auch.
Ja. Ich denke, Sustainability ist das Keyword im Englischen. Ich habe es gegoogelt vor dem Podcast, weil ich gesagt habe, was heißt denn das auf Deutsch? Dann gab es erstmal Nachhaltigkeit.
Ja.
Das hat natürlich super viele ökologische Faktoren, die auch wichtig sind, aber die für uns jetzt nicht so richtig zutreffen. Zukunftsfähigkeit war das Wort, was ich im Dictionary gefunden habe, was ich sehr treffend fand.
Ja.
Wir wollen dafür sorgen, dass wir ein Ökosystem haben, was auch in 5 Jahren noch funktioniert, was in 10 Jahren, was in Jahrzehnten noch funktioniert.
Ja.
Und wir müssen die richtigen Entscheidungen treffen heute, um das möglich zu machen. Und so gehen wir an jeder einzelnen Entscheidung. Das ist einer der Hauptgründe, warum ich ultra leidenschaftlich war, bei Riot zu arbeiten, weil das eine ganz andere Perspektive ist. Ich habe vorher in verschiedenen Startups gearbeitet. Da hat man diesen Luxus nicht. Da kann man nicht sagen, okay, ich überlege mir jetzt, wie sieht es in 10 Jahren aus, weil du musst nächsten Monat deine Rechnungen bezahlen und du musst kurzfristiger denken. So. Da haben wir natürlich jetzt den Vorteil, Riot ist inzwischen eine riesige Firma, dass wir diesen Luxus haben und zu sagen, okay, wir planen für die nächsten Jahre, Jahrzehnte und sorgen dafür, dass wir die Möglichkeit haben, dass Fans auch in 2040 noch E-Sports enjoyen können.
Vor allen Dingen League of Legends. Ich hoffe, dass dieses Game, dass ich das irgendwann, falls ich mal Enkel habe, aber dass ich ihnen das irgendwann zeigen kann und sagen kann, ey, guck mal hier, diese schwarz-weiß Bilder von mir auf dem Worlds Final. Da, ich habe den Grundstein gelegt.
Das ist der Traum.
Das wäre awesome, weil ich glaube, wir sind alle so sehr into it, dass wir uns einfach wünschen, dass das lange Teil von unserem Leben bleibt. Ne? Und ich finde auch die Aussage von dir, heute Entscheidungen zu treffen, damit sie in der Zukunft funktioniert. Könnt ihr euch auch was von abgucken. Das ist auch generell eine gute Sache. Ne? Versucht heute Entscheidungen zu treffen, dass in der Zukunft alles passt. Und ich finde, das sind sehr schöne Schlussworte. Deswegen würde ich sagen, wie immer, bevor wir natürlich uns verabschieden, gibt es noch irgendjemanden, den du grüßen möchtest, dem du ein Danke aussprechen möchtest dafür, dass du jetzt da bist, wo du bist oder der dich auf dem Weg super begleitet hat oder irgendjemandem, dem du gerne Danke sagen willst.
Ich würde an der Stelle gerne einen Shoutout geben an Daniel Troy, den werden die meisten von euch leider nicht kennen. Aber Daniel Troy ist jemand, der E-Sports-Urgestein. Er hat in StarCraft gearbeitet, in Korea, ist Koreaner. Und Daniel Troy hat mich zu Riot geholt. Initial hat mir eine Chance gegeben bei Riot. Und ich bin unglaublich dankbar. Danke, Daniel. Thank you, Daniel. Really appreciate it. And yeah.
Das
sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin.
Richtig. Und ich bin Daniel Troy auch dankbar, weil wenn er nicht gewesen wäre, wärst du jetzt nicht hier gewesen.
Auch wahr.
Und ich bin dir dankbar, dass du heute da gewesen bist, dass wir ein bisschen quatschen könnten. Ich glaube, das war ein sehr cooler Einblick, auch mal zu sehen, wie es ist im Hintergrund, das alles managen zu müssen, ne? Und was da teilweise noch hinterhängt, wie langfristig Entscheidungen und so sein müssen. Es ist nicht so easy, wie ihr immer denkt vielleicht. Ne? Aber ich hoffe, du hattest eine nice Zeit.
Auf jeden Fall. Danke dir fürs Hosten. Danke für die Einladung.
Sehr gerne wieder.
Sehr gerne wieder.
Und euch danke fürs Zuhören und dass ihr uns heute begleitet habt. Schaltet gerne auch bei der nächsten Folge wieder rein. Nächste Woche gibt es Sola und Kutscher im Duo. Oder wenn wir ein bisschen über Vinyl reden und ein paar andere Sachen. Wird also auf jeden Fall sehr cool. Vielen, vielen Dank. Habt noch einen wundervollen Tag. Haut da rein. Bis dahin. Euer Bart. Ciao, ciao.